So, guten Tag, meine Damen und Herren. Für die heutige Sitzung habe ich ein Motto von Thomas von Aquin aus erwählt. Thomas, der nicht nur wichtig ist wegen das, was er so gesagt hat, aber er ist auch ein bedeutender Vermittler von Theorien und also ein Autor, der wirkungsgeschichtlich von Bedeutung ist. Und durch seine Werken sind also Auffassungen, wie auch diese von Anselm, in der Geschichte der Philosophie reingeschoben. Und ich kann Ihnen mal zeigen, wie das funktionierte. Man hatte also, nehmen wir mal so neuzeitliche Kommentare zu Aristoteles. Ein Teil dieser Kommentare wurde, und weshalb, darauf gehe ich jetzt auch nicht mal ein, wir stellen nur die Tatsache fest, ein Teil dieser Kommentare wurde geschrieben ad mentem sancti Thomae, das heißt nach Thomas von Aquin. Das heißt, man benutzte diese Werke von Thomas von Aquin auch in den Kommentaren zu Aristoteles. Und viele Quellen, die von Thomas zitiert wurden, wie auch Anselm, gerieten so in die Diskussionen, auch in der Neuzeit. Ich habe jetzt einfach so mal als Beispiel zwei solcher Kommentare genommen, damit Sie das leicht identifizieren können, wenn Sie mal drauf stoßen. So habe ich hier, so habe ich hier einen Kommentar zur Logik aus dem 16. Jahrhundert. Und da sehen Sie, da steht Juxta Miram Angelici Doctoris. Thomas von Aquin galt ja als der engelartige Doktor. Juxta Miram Angelici Doctoris Divi Thomae, also der göttliche Thomas, Doctrinam et Eius Colam. Also dieses Kommentar zur Dialektik, also zur Logik von Aristoteles, ist geschrieben nach der Lehre von Thomas von Aquin und seiner Schule. Und da habe ich hier noch ein zweites Beispiel. Das ist also ein Physikkommentar aus dem 17. Jahrhundert. Und dann sehen Sie auch, da steht so ad mentem, also nach dem Geiste, angelici praeceptoris, der engelartige Lehrer, Divi Thomae Aquinatis. Und wie diese Werke von Thomas von Aquin jetzt angewendet wurden, wie gesagt, darauf gehe ich nicht ein. Aber man sieht, dass viele Quellen, die Thomas zitiert hatte, dass die über diese Werke in die Geschichte der Philosophie kamen. Deshalb, wenn Sie zum Beispiel in so einem Kommentar eine Referenz zu Anselm finden, da können Sie nicht da direkt daraus schließen, dass also Anselm in dieser Zeit auch gelesen wurde. Es wurde vielleicht Thomas von Aquin gelesen, der Anselm zitierte. Nun, wie gesagt, bei Thomas findet man sehr viel Verweisen auf Anselm. Und aus diesen Verweisen kann man ableiten, dass er, also Anselm, als Autorität galt. Weshalb? Weil, wenn Sie wissen, wie die mittelalterlichen Werke meistens aufgebaut sind, also der Magister fängt an, mit erst einige Argumenten für und einige Argumenten wiederzugeben. Und diese Argumenten für und wider sind oft so die Meinungen der größeren Philosophen oder Theologen. Und dort taucht der Name von Anselm oft auf. Und man sieht, dass Anselm oft zitiert wird, wenn es um Definitionen geht, zum Beispiel die Definition von Wahrheit oder die Definition von Justitia. Und das ist auch bei uns der Fall, also was ich vorhin an der Wand geworfen hatte. Also dass er sagt, dass bestimmte Definitionen der Wahrheit verursachen, versuchen alle Bedeutungen von Wahrheit zu umfassen, wie Wahrheit ist mit dem Geist allein erfassbare Rechtheit. Das ist also ein wörtliches Zitat aus Anselm, und er schreibt das an dieser Stelle auch weiterhin Anselm zu. Und also er benutzt hier die Definition von Anselm und sagt auch, was für eine Art von Definition das ist. Und wir, die jetzt diese Schrift von Anselm schon ein bisschen kennen, denken, ja, das hat er in der Tat gut gesehen, weil Anselm versucht in der Tat die verschiedenen Bedeutungen von Wahrheit in einem zu umfassen. Auch an anderen Stellen greift Thomas also die Definition von Anselm auf. Und also diese ist ja aus seinem Kommentar zu den Sentenzen, eine ziemlich frühe Schrift. Eine etwas spätere Schrift, die sogenannte Quaestio Disputata de Veritate, ganz am Anfang in der ersten Quaestio, da zitiert er auch wieder Anselm und da sagt er von dieser selben Definition, dass sie id quod formaliter rationem veri perficit zum Ausdruck bringt. Also er möchte sagen, in dieser Definition wird versucht, eine Art von Struktur von Wahrheit zu geben. Und ich hebe diese Interpretationen der anselmianischen Definition hervor, aus dem einfachen Grund, dass es mal wichtig ist zu sehen, wie jetzt in der Vergangenheit auf diese Definitionen reagiert wurde. Weil wir können natürlich diese Schrift von Anselm nehmen und die interpretieren, aber wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Wer sagt, dass wir, wenn wir versuchen, den Anselm zusammenzufassen oder seine Intentio, das, was er will, auf die Spur zu kommen, dass wir das immediat gut greifen? Und deshalb ist es gut, mal zu schauen, wie andere Autoren das gemacht haben. Und wenn Thomas sagt, ja, er versucht eine Art von Struktur von Wahrheit, dann stimmt das. Weil wir sehen ja, dass er immer versucht, die verschiedenen Definitionen von Wahrheit umzuformulieren, sodass das alle verschiedene Bedeutungen von Rechtheit sind. Und interessant ist, dass Thomas von Aquin dort auch diese Definition von Wahrheit, die wir später heute noch sehen werden, dass er die koppelt an diese berühmte Adequatio-Formel, dass Wahrheit die Übereinstimmung von der Sache und dem Begriff ist. Also Veritas est adequatio rei et intellectus. Und dort sagt er, dass diese Rechtheit, also von Anselm, als eine Art von Adequatio also formuliert wird. Weil das können wir jetzt auch nachvollziehen. Er sagt ja immer, die Sache ist wahr, insofern sie tut, was sie tun soll. Also hier wird die Sache immer gemessen an das, was sie tun soll. Und das, was sie tun soll, das ist dieser Maßstab, hast du ja in dem Kopf. Und an diesem Maßstab misst du jetzt dieses Ding. Insofern koppelt Thomas, also die anselmianische Definition, die weiter nicht von Adequatio spricht, sondern von Rectitudo, an diese klassische Adequatio-Form. Ach, Sie können das wieder vergessen, wenn Sie wollen. Nein, aber es ist einfach mal gut zu schauen, wie anderen Autoren Anselm interpretiert. Und der Thomas von Aquin, also das war ein kluger Bursche, insofern ist es gut, da ab und zu mal zu schauen. Und das, was ich vorhin ja schon gesagt habe, dass er so einflussreich war. Also es kann ja sein, dass wenn Sie im 16. oder 17. Jahrhundert die Verbindung sehen zwischen Anselm und Adequatio-Formel, dass Sie denken, hä? Wo kommt das her? Dann wissen Sie, ja, das war Thomas von Aquin, der ja so einflussreich war. Dort hat man das kein hergenommen. Okay, jetzt bin ich beim dritten Punkt. Thomas von Aquin und Anselm. Wie er gesagt, Thomas nennt Anselm sehr oft. Aber er ist es nicht immer mit Anselm eins. Also, eine berühmte Kritik von Thomas von Aquin an Anselm ist ja die Kritik an seinem Gottesbeweis. Und da werde ich wahrscheinlich nächste Vorlesungsreihe darauf eingehen, weil ich habe mich jetzt entschlossen, die nächste Vorlesung unter dem Titel Beweistheorien zu geben. Und dann werde ich erstmal über Beweistheorien sprechen und nachher gebe ich verschiedene Typen von Beweis. Und da kommt vielleicht der anselmianische Gottesbeweis auch vor. Nun, Thomas nennt Anselm sehr oft, weil er ja Autorität ist, aber ist nicht immer mit dem eins einig. Das kommt ja, beide stehen ja auch in einer ganz anderen Welt. Der Thomas von Aquin ist ein Autor, der schrieb nach der Aristoteles-Rezeption und die ist bei Anselm noch gar nicht da. Insofern stehen die eigentlich in zwei verschiedenen Welten. Und Thomas korrigiert Anselm öfters. Wie viele mittelalterliche Autoren das immer mit den Autoritates, also den berühmten Autoren, tun, die werden zitiert, aber da sagt man immer, ja, das stimmt zwar, aber du musst bedenken, dass... Und schauen wir jetzt in die Summa Theologiae, also eine Schrift von Thomas, die sehr oft zitiert wird, dann sehen wir, dass im ersten Teil, Also diese Summa Theologie besteht ja aus drei Teilen. Wir schauen uns jetzt mal der allererste Teil an. In der 16. Questio spricht er über Wahrheit und wird Anselm zitiert. Und in der 21. spricht er über Justitia. Und diejenigen, die schon weitergelesen haben, die wissen, dass Anselm in der Veritate nicht nur eine Definition von Wahrheit, sondern auch von Justitia gibt. In dieser 21. Questio zitiert er wieder erneut Anselm. Da geht immer auf diese Definitionen von Anselm ein. Und die Stellen, die an der Wand jetzt rot sind, das sind also nicht die Auffassungen von Thomas von Aquin, sondern das sind die Argumenten, die auf der Grundlage von Anselm gegeben werden. Das sind also die sogenannten Argumenten für oder wider, die so aus der Tradition geschöpft werden. Und was ich dort blau gemacht habe, ist also eine Antwort auf diese erste Bemerkung, die rot ist. Und dort können Sie sehen, dass gesagt wird, ja, was Anselm sagt, das ist diese erste rote Zeile, das stimmt unter einer bestimmten Bedingung. Er sagt da, dictum Anselmi, also das, was Anselm gesagt hat, veritatem habet, secundum quod und so weiter. Also es ist wahr, wenn man es so nimmt und dann wird das weiter gedeutet. Und was sagt jetzt so dieser allererste Satz? Ich sehe, dass man das gar nicht so ganz gut lesen kann, aber dann schauen Sie nachher in Klicks. Ich sage jetzt, was da steht. Das ist ein Vergleich, den wir noch später, vor allem im 13. Kapitel sehen werden, wo Anselm versucht, also alle Wahrheiten auf diese eine Wahrheit zu reduzieren. Da sagt er, so wie Zeit zu den zeitlichen Dingen steht, so steht Wahrheit zu den wahren Dingen. Und das wird dann angeführt als ein Argument, aha, es gibt eigentlich eine Wahrheit in alle Dinge. So wie alle zeitliche Dinge ja auch zeitlich sind durch die Zeit, so sind alle wahre Dinge wahr durch die Wahrheit. Sehen Sie, da steht so ad secundum, also das zweite Argument, weil diese erste rote Zeile ist ein zweites Argument. Dicendum quod dictum Anselmi, das was Anselm gesagt hat, wahr ist veritatem habet secundum quod res, insofern Dinge ausgesagt werden von wahren Dingen, die wahr sind im Vergleich zu dem göttlichen Intellekt. Und weshalb formuliert Thomas das so? Thomas ist nämlich der Meinung, dass Wahrheit eigentlich vordergründig nur in einem Intellekt bestehen kann. Nicht in Dinge, sondern nur im Denken. Und es gibt zwei Arten von Denken. Das göttliche Denken, das Ursache ist von allem, und das menschliche Denken, das verursacht ist von allen Dingen. Weil in ihr Denken, wir spiegeln sie ja Wirklichkeit. Insofern wird ihr Denken von Dingen verursacht. Beim göttlichen Denken ist es genau umgekehrt, das produziert die Dinge. Weshalb, darum geht es jetzt nicht. Aber, sagt jetzt Thomas, wenn Anselm sagt, dass es eine Wahrheit gibt, die Ursache ist von allen Dingen, dann stimmt das nur, wenn du über den göttlichen Intellekt sprichst. Und dann gibt es in der Tat eine Wahrheit, weil es nur einen Gott gibt, der in der Tat Ursache ist von allen Dingen, insofern auch von allen wahren Dingen. Sehen Sie, wie er mit so einer Definition umgeht? Da bin ich jetzt beim vierten Punkt. Ich erlaube mir jetzt, ein bisschen über Thomas und Wahrheit zu sagen, nur ganz kurz. Wie er schon gesagt, nach Thomas besteht Wahrheit vordergründig im Intellekt. Thomas wehrt sich ein bisschen dagegen zu sagen, dass es wahre Dinge gibt. Er sagt, nein, Wahrheit ist nur im Intellekt. Weshalb? Jetzt kommt eine wichtige Lehre. Weshalb? Wahrheit ist der Bezug des Dinges auf ein Intellekt. Wahrheit ist etwas, das am Sein des Dinges hinzugefügt wird, insofern es erkannt wird. Also, Sie kennen diese berühmte Formel von Aristoteles, dass Sein und Wahrsein eigentlich identisch sind, dass der Stuhl ist, und wenn du jetzt wissen möchtest, was jetzt der wahre Stuhl ist, dann ist das natürlich nichts anderes als der Stuhl, der da ist. Weil würdest du etwas hinzufügen oder etwas wegholen, dann wäre es nicht mehr der Stuhl. Sehen Sie, so wird verbunden wahr sein und sein. Dennoch gibt es einen Unterschied, weil der Stuhl, insofern da steht, der ist nur, der weiß von seinem Sein eigentlich gar nicht. Und wenn jetzt dieses Sein auf ein Intellekt bezogen wird, dann kann das Sein also zum Ausdruck gebracht werden und dann kann man von Wahrheit sprechen. Ich muss hier noch jetzt etwas hinzufügen, bevor Sie denken, ich sehe noch immer nicht den Unterschied zwischen Sein und Wahrsein. Weil was tut der Intellekt, wenn er jetzt etwas von diesem Stuhl aussagt? Dann sagt er zum Beispiel, der Stuhl ist 1,50 Meter. Der Stuhl ist aus Holz. Der Stuhl ist braun. Der Stuhl steht in diesem Raum. Das heißt, durch diesen Bezug auf dem Intellekt werden die verschiedenen Eigenschaften des Stuhls aufgedeckt. Die quasi in dem Stuhl alle zusammengepackt sind, werden durch das Intellekt offengelegt. Und die Wahrheit des Stuhls sind all diese Aussagen, all diese Offenlegungen, die man von dem Stuhl sagen kann. Also würde man dem Stuhl sagen, was bist du eigentlich, dann würde der Stuhl würde nicht antworten. Der braucht quasi einen Intellekt, der jetzt nicht selbst fantasiert, sondern genau das zum Ausdruck bringt, was der Stuhl ist, indem er Aussage über diesen Stuhl formuliert. Und so könnte man Wahrheit vergleichen mit einer Art von Hologramm. Also wissen Sie, wo die verschiedenen Dimensionen von einem Ding immer differenzierter erscheinen können. Also wie mehr du von dem einen Stuhl aussagst. Weil gerade in diese Aussagen kann ich ja sagen, der Stuhl ist grün. Wahr oder unwahr? Wahr? Okay, gut. Der Stuhl ist 1,50 Meter. Wahr oder unwahr? Wahr, okay, da wird es von dem Stuhl ausgesagt. Weil Wahrheit nur von Behauptungen ausgesagt wird, darum sagt Thomas von Aquin, dass das hauptsächlich in dem Intellekt ist. Jetzt muss ich noch eine kleine Fußnote machen. Ich glaube, ich habe das mal hier in der Vorlesung gesagt. Die Sache ist ein ganz klein bisschen komplizierter. Weil, wie ist das jetzt mit dem Intellekt? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, letztendlich ist für die wahre Aussagen über den Stuhl, der Stuhl ja maßgeblich. Und deshalb sagt Aristoteles ja auch, dass Sein und Wahrsein in einer bestimmten Beziehung miteinander stehen. Also ein wahrer Satz bringt genau das zum Ausdruck, wie der Stuhl ist. Und was wäre jetzt die allerwahrste Behauptung? Natürlich der Stuhl selbst. Weil da kann nichts schief gehen. Der Stuhl ist der Stuhl. Aber wie ich ja schon gesagt habe, der Stuhl redet ja nicht. Das heißt, du kannst nicht durch den Stuhl hindurchschauen. Nun, was tut ein Intellekt? Und hier steht Thomas von Aquin wieder in der aristotelischen Tradition. In seiner Schrift über die Seele sagt Aristoteles vom Intellekt, also der menschliche Intellekt, oder überhaupt der Intellekt, kann nur Wahres zum Ausdruck bringen, wenn es nichts hat von dem, was es zum Ausdruck bringt. Das heißt, in der aristotelischen Tradition geht man eigentlich davon aus, dass der Intellekt nichts ist. Der Intellekt ist nur das Ding erkannt. Und weil der Intellekt nur das Ding erkannt ist, deshalb kann im Intellekt das Ding erkannt werden. Weil das Problem wäre, Gesetze, der Intellekt wäre ein bestimmtes Medium, das selbst auch eigene Qualitäten hätte. Und sie würde dann den Stuhl in diesem Medium erst erkennen. Dann hat diesen Stuhl natürlich notwendigerweise auch die Eigenschaften dieses Mediums. Dann wird aber der Stuhl nicht erkannt. Da sagt der Stuhl, ja, entschuldige, ich bin Stuhl und nicht denken. Deshalb, dass man also in der Philosophiegeschichte sich sehr viel Gedanken gemacht hat darüber, tja, aber wenn Denken jetzt im Intellekt besteht, welchen Status muss das Denken dann eigentlich haben? Ja, sehen Sie das? Und wenn Sie das für sich selbst kurz fassen wollen, könnten Sie sagen, Denken ist bei Aristoteles, auch bei Thomas van Aquin, eigentlich die Wirklichkeit im Medium des Begriffes. Und in diesem Medium des Begriffes, also legt sie sich selbst auf, aus, an andere. Weil du kannst im Medium des Begriffes all diese verschiedenen Prädikate vom selben Gegenstand aussagen. Und damit kannst du auch die Verbindungen machen. Wenn ich jetzt feststelle, aha, das ist ein Baum. Und das ist ein Baum. Ich meine, die Bäume, die stehen unabhängig voneinander da. Weiß ich, dass die Bäume in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. Aber wenn ich jetzt, ich sag's mal so, die Wahrheit des Baumes zum Ausdruck bringe, dann stelle ich fest, aha, ich kann von beide dasselbe Prädikat aussagen. Wahrhaftig. Also gibt es zwischen diese beiden Bäume eine Beziehung, die von diesen Bäumen selbst nicht zum Ausdruck gebracht wird. Verstehen Sie, so könnte man sagen, ja, es hört sich ziemlich trocken und fast linguistisch oder sprachlich an, wenn man sagt, dass Wahrheit nur also auf der sprachlichen oder begrifflichen Ebene liegt. Aber das ist nur die eine Seite. Erst dadurch können Sie Bezüge in der Wirklichkeit feststellen, die von der Wirklichkeit selbst gar nicht gesagt werden. Verstehen Sie? Weil das ist auch eigentlich, was Wissenschaft tut. Wissenschaft versucht, also die verschiedenen Dinge zu klassifizieren, aber das tun die Dinge selbst nicht. Okay. Das alles als Fußnote zu, danke, alles als Fußnote zu Thomas von Aquin. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Anselm. Wir sind jetzt anbelangt in Kapitel 7. Und in Kapitel 7 geht es über die Wahrheit des Wesens der Dinge. Also eigentlich eine Untersuchung, wo Thomas ein bisschen mehr nervös werden sollte. Und es ist vielleicht gut, bevor wir weiterlesen, uns erstmal Gedanken zu machen über diese Einordnung. Also wo befinden wir uns? Wir hatten ja gesehen, ganz am Anfang untersucht der Wahrheit in den Zeichen, also Aussagen oder Meinungen. Und dann ging es über Wahrheit in den Handlungen, Wille oder diese Actiones. Und dann, da sind wir jetzt, geht es über die Dinge selbst. Also er geht eigentlich von dort, wo Wahrheit am einfachsten zu finden ist, zu dort, wo es eigentlich am schwierigsten zu finden ist. Am schwierigsten vielleicht vordergründig, weil wenn man darüber nachdenkt, sieht man, dass nach Anselm das eigentlich völlig evident ist, dass auch Wahrheit in der Essenz der Dinge zu finden ist. Zweiter Punkt. Was heißt jetzt Essentia? Hat einer von Ihnen eine Idee, was das hier so bei Anselm heißt? Essenz, das ist ja so ein richtig Philosophenwort. Weiß einer von Ihnen das? Also, Essentia solle hier bei Anselm nicht getrennt werden von Sein. Es gibt vor allem in der Moderne, viele klassische Moderne, viele Philosophen, die Wesen von Sein trennen. Die sagen, ich kann ja über das Wesen des Menschen sprechen, ohne dass ein Mensch existiert. Also schließt Wesenheit nicht Existenz ein. Und so unterscheidet man zwischen Essentia und Existentia. Ich schreibe das mal an der Wand, weil einer der Fragen in den Fragenbögen, nein, Protokollbögen war ja, ob ich die Begriffe auch an der Wand schreiben wollte. Das werde ich jetzt tun. Also Essentia und Existentia. Und Essentia ist die lateinische Übersetzung von Usia im Griechischen. Und jetzt kommen die Probleme, weil das griechische Usia übersetzt wurde mit Essentia, aber gleichzeitig auch mit Substantia. Und was ist jetzt Usia oder Substantia oder Essentia? Das ist das, was das Ding eigentlich ist. Oder wenn du jetzt fragst, was ein Ding ist, was dann geantwortet wird. Also das, was eigentlich in der Definition zum Ausdruck gebracht wird. Und es gibt in den Kategorien von Aristoteles, können Sie das nachlesen, da sagt er, wie findest du jetzt die Usia, indem du fragst, was? Was ist das Ding? Und dann gibst du eine bestimmte Antwort, zum Beispiel der Stuhl. Was ist jetzt der Stuhl? Ja, wenn du jetzt sagst, ein Ding, dann stimmt das. Aber das ist nicht spezifisch genug, weil du kannst auch von einem Tisch oder von einem Haus sagen, dass es das Ding ist. Aber wenn du eine Antwort auf die Was-Frage gibst, so dass eindeutig auf der Stuhl gewesen, du eindeutig bei dem Stuhl auskommst, das ist Essentia oder Substanz. Und ich zögerte gerade ein ganz klein bisschen, weil ich dachte, vielleicht muss ich das noch dazu sagen. Deshalb wird diese Wesenheit oder Usia oder Substantia auch oft Washeit genannt. Washeit oder im Lateinisch Queditas. Und ist das lateinische Quet für was, also die Washeit. Okay. Punkt für dieses historische Exposé. Jetzt wieder zurück nach Anselm. Anselm trennt nicht zwischen, wenn er hierüber Essentia spricht, zwischen Wesen, losgelöst von der Existenz und Existenz. Nein, Essentia hier ist eigentlich die Art und Weise, wie ein Ding ist. Und das ist eigentlich lateinisch die gängige Bedeutung von Essentia, weil im Essentia sieht ja das Wort Essen, es ist ja die Art und Weise, wie etwas ist. Wie man auch sagen kann, Prudenz, das wäre ein Adjektiv für vorsichtig sein. Und dann hat man Prudentia, das ist die Vorsichtigkeit. So hat man auch Esse, das ist Sein. Und Essentia ist die Art und Weise, wie etwas ist. Ja? Warte, ich tue das mit, das kratzt zu viel, oder stört es nicht? Okay, lass mal. Also jetzt versucht Anselm herauszufinden, ob die Art und Weise, in der Art und Weise, wie Dinge sind, ob da Wahrheit zu finden ist. Ja, das ist also die Hauptfrage, die er jetzt stellt. Und bevor wir auf die Antwort eingehen können, muss ich erst noch eine Grundannahme von ihm hervorheben, da die nämlich hier eine wichtige Rolle spielt. Die Grundannahme ist, dass alles von der ersten Ursache vollständig abhängig ist. Das wird hier nicht weiter bewiesen. Das ist eine Grundannahme, die nicht nur typisch ist für das Mittelalter, aber auch zum Beispiel bei Descartes. Er spricht hier aber nicht von Gott, dass alles abhängig ist von Gott, sondern von der höchsten Wahrheit, Summa Veritas. Da werden wir später noch darauf zurückkommen, was das genau bedeutet, weil er ja ein Kapitel an diese Summa Veritas, er hat ja ein Kapitel ist ja so überschrieben. Und jetzt möchte er also sagen, aha, diese alles ist abhängig von der ersten Ursache. Er spricht dann von Summa Veritas. Und mit jetzt mal eine kleine Fußnote machen. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass er eigentlich sagt ja, bei zum Beispiel, als er über die Wahrheit der Sinnen sprach, also die meisten Dinge, wenn die einfach tun, was sie tun, tun sie, was sie tun sollen. Das haben wir ja gesehen. Und jetzt kann man aber an das Ding selbst nicht sehen, was es tun soll. Also sie sehen zum Beispiel einen Menschen, aber wenn sie nicht wissen, was ein Menschen ist, wissen sie nicht, ob er zufälligerweise Flügel haben muss oder Feder oder so. Also sie sehen einen Menschen, aber sie wissen nicht, ob der Mensch auch ist, wie Mensch sein soll. Jetzt gibt es ein Ding, bei dem man von vornherein schon sagen kann, dass die so sein muss, wie sie sein muss. Und weiß einer, was das sein muss? Es ist ganz einfach. Das wäre zum Beispiel diese Summa Veritas, diese höchste Wahrheit. Weil die Wahrheit, wenn etwas Wahrheit ist, wenn etwas Wahrheit ist, heißt es also, dass sie Wahrheit ist. Das heißt, dass da in keiner Weise Unwahrheit ist. Das heißt, dass diese zumindest selbst schon zeigt, was sie ist, nämlich Wahrheit. Also formal kannst du hier schon sehen, aha, Wahrheit ist Wahrheit, Wahrheit ist nicht Unwahrheit, deshalb was Wahrheit mir zeigt zu sein, ist Wahrheit. Kann also nicht unwahr sein. Ja? Und wenn Anselm jetzt sagt, also davon ausgeht, dass alles von diesem, von einem ersten Prinzip abhängig ist, dann tut er das, weil es ja eine Ursache gibt, von der man selbst sehen kann, wo also dieses Ursachesein selbst evident ist. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Wir postulieren mal die erste Ursache. Und muss diese Ursache notwendig sein? Kann diese erste Ursache von etwas anderes verursacht sein? Braucht man nicht lange darüber nachzudenken. Wenn du sagst, das ist die erste Ursache, dann heißt das also, dass sie keine Ursache hat. Also wenn diese ist, ist sie also von nichts verursacht, ist sie also notwendig. Ja? Und deshalb geht Anselm davon aus, wenn es Dinge gibt, die verursacht sein müssen, müssen die zumindest abhängig sein von einer Ursache, die selbst von nichts verursacht ist. Weil Gesetze, die werden wieder von etwas verursacht, da kannst du bis ins Unendliche weitergehen. Ja? Das heißt also, alles ist abhängig von einem Prinzip, das selbst von nichts abhängig ist. Das müssen wir jetzt mal kurz festhalten. Wenn jetzt alle Dinge, die verursacht sind, von diesem einen unabhängigen Ding verursacht sein, dann sind sie hier, und jetzt kommen wir langsam bei der Antwort, da sind sie hier, wie sie in diesem ersten Ding sind. Weil wir hatten ja gesehen, diese erste Ursache, diese höchste Wahrheit, ist ja von nichts anderem abhängig. Also alles, was die produziert, und das ist ja alles, weil wir haben ja gesagt, dass alles von dieser abhängig ist, alles, was sie produziert, produziert sie also in vollständiger Unabhängigkeit. Man kann es auch salopper formulieren. Es gibt nichts, was diese Ursache in irgendeiner Weise in die Quere kommt. Also kann es sein, dass alles, was du hier findest, so ist, wie die erste Ursache sich das ausgedacht hat. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber entschuldige, es passiert doch hier sehr viel Gesetze, da fängt an, Gras zu wachsen und dann fällt vom Dach ein Ziegel auf dieses Gras. Da kann also dieses Gras nicht wachsen. Und vielleicht hat jetzt diese allererste Ursache gedacht, ich will, dass dort Gras wächst und tja, da ist gerade so ein Dachziegel draufgefallen. also wird das Gras nicht wachsen. Aber wenn es in der Tat so ist, dass diese Ursache völlig unabhängig ist und alles von dieser ersten Ursache abhängig ist, dann musst du auch annehmen, dass dieses Zusammentreten von den beiden abhängigen Ursachen letztendlich, also vorausgesehen ist von dieser Ursache, wovon alles abhängig ist. Also, heißt, dass alles, was du hier findest, genauso ist, wie es in dieser allerersten Ursache sein muss. Ja? Wie war es in dieser allerersten Ursache? Das war doch die höchste Wahrheit. Dort gibt es keine Unwahrheit. Das heißt, in dieser ersten Ursache sind sie alle genau nach der Wahrheit. Nun, wenn es so ist, dass sie hier genau sind wie oben, kannst du auch schließen, also sind sie hier auch genau, wie sie sein müssen, sind sie hier also auch in der Wahrheit. Entschuldige, das ist wieder so ein formales Spiel. Aber er möchte über der Bezug zur Erstursache deutlich machen, aha, nein, die Dinge sind hier genau so, wie sie sein müssen, die Dinge sind hier genau in der Wahrheit. Also in das, was die Dinge sind, in der Essentia, ist Wahrheit. Ist das deutlich? Ja? Dann lesen wir uns mal die Textstelle. Schauen wir uns die mal an. Also ich fange oben an, das ist auf Seite 35. Es ist also Wahrheit im Wesen aller Dinge. Jetzt sind wir also hier unten. In aller Dinge, die sind, weil sie das sind, was sie in der höchsten Wahrheit sind. Jetzt sagt der Schüler, ich sehe, dass die Wahrheit dort so ist, also oben, dass dort keine Falschheit sein kann. Ja, natürlich, weil wenn da oben Wahrheit ist, dann ist da also nicht Wahrheit, also keine Unwahrheit. Gut sprichst du, sagt der Lehrer. Aber sag, soll irgendetwas anderes sein, als was es in der höchsten Wahrheit ist? Jetzt zieht er also einen Wechsel auf diese Ursächlichkeit der ersten Wahrheit. Nein, sagt der Schüler, sagt der Lehrer, wenn also alle Dinge das sind, was sie dort sind, dann sind sie ohne Zweifel das, was sie sein sollen, da oben. Weil der ist ja völlig allmächtig sozusagen. Dem kommt keiner in die Quere. Sagt der Schüler, worauf sind sie das, was sie sein sollen? Das ist ja die Wahrheit, sagt der Lehrer. Was aber ist, was es sein soll, ist in rechter Weise. Anders kann es nicht sein. Also ist alles, was ist, in rechter Weise. Nichts ist folgerichtiger. Wenn also sowohl Wahrheit als auch Rechtheit deshalb im Wesen der Dinge sind, weil sie, nämlich die geschaffenen Dinge, das sind, was sie in der höchsten Wahrheit sind, dann ist gewiss, dass die Wahrheit der Dinge die Rechtheit ist. Sagt der Schüler, nichts ist klarer, was die Folgerichtigkeit der Argumentation betrifft. Also er sagt, das hast du jetzt bewiesen. Bevor ich noch auf ein kleines Problem eingehe, Sie müssen das jetzt so studieren, dieses Kapitel, dass Anselm also versucht, er fragt sich, ist jetzt Wahrheit im Wesen der Dinge? Und jetzt ist die Frage, wie löst du das Problem? Und die Hilfshypothese, die er einbaut, ist ein Rekurs über die erste Ursache. Weil er sagt, aha, diese Dinge sind abhängig von der ersten Ursache. Jetzt weiß ich, wie diese erste Ursache aussieht, nämlich dass darin keine Unwahrheit sein kann. Wenn jetzt alle Dinge abhängig sind von dieser Ursache, sind sie hier also wie dort. Verstehen Sie? Das ist also die Leistung. Nicht jetzt zu sagen, ja, dass das Wahrheit in den Dingen ist.
Ja.
Aber letztendlich heißt das nur, dass die völlig abhängig sind von der ersten Ursache. Weil wäre das nicht so, dann sähe die Sache vielleicht anders aus. Also in der Tat, deshalb muss man beweisen, ob das auch in der Tat der Fall ist. Und ich habe ja vorhin deutlich gemacht, wo Anselm sagt, aha, diese erste Ursache ist die höchste Wahrheit, deshalb kann dort keine Unwahrheit sein. Damit hat man ein formales Prinzip, um die Wahrheit der Dinge hier zu beweisen. Warte, ich muss es vielleicht anders sagen. Damit, wenn Sie das studieren, nicht also den Faden verlieren, diese philosophische Diskussion über die erste Ursache, das sind immer ganz bestimmte Diskussionen, weil man oft versucht, aus dem Begriff der ersten Ursache Eigenschaften dieser ersten Ursache abzuleiten. Und man sagt dann, okay, ich muss davon ausgehen, dass es eine Ursache gibt, ob es jetzt mehrere erste Ursachen gibt oder nicht, das steht noch irgendwie zwischen Klammern. Man sagt, okay, Dinge sind hier verursacht, sie haben sich selbst nicht gemacht. Und jetzt ist die Frage, gibt es erste Ursachen und wie viel gibt es die? Das ist natürlich eine sehr schwierige Sache, aber fange mal an, wo musst du suchen? Und diese eine Möglichkeit ist, dann versucht man den verkürzesten Weg mal über den Begriff. Sagt man, okay, was heißt jetzt erste Ursache? Ich mache erstmal eine kleine Fußnote. Es gibt ja Strömungen in der Philosophie wie Kant und die kantianische Schule, die das, was ich jetzt tue, verwerfen. Weil die würde sagen, du versuchst jetzt über die Gründe der Wirklichkeit zu sprechen, auf eine Art und Weise, die eigentlich aus dem Begründete kommt. Weil Ursache-Effekt ist eigentlich eine Bestimmung, die hier für diese Welt gilt. Aber wer sagt, dass das auch für diese Ursache der Welt gilt? Vielleicht kannst du da gar nicht über Ursache und Effekt sprechen. Genauso wie wenn ich über Zeitlichkeit reden würde, und daraus Schlüsse ziehen würde, dann könnte jemand sagen, ja, nee, aber entschuldige, die erste Prinzipien leben vielleicht völlig außerhalb der Zeit. Wieso sollte die Zeitkategorie da eine Rolle spielen? Oder wenn ich das über die Sprache tun, könnte man sagen, ja, du sprichst jetzt mit Hilfe von Sprache und leitest jetzt aus das Sprechen über der erste Ursache, Eigenschaften von der ersten Ursache ab, aber vielleicht kann die gar nicht in Sprache zum Ausdruck gebracht werden. Gut. Was ich also jetzt gebe, sind so die Art und Weisen, wie in der klassischen Philosophie vorgegangen wurde. Und so kommt man schon aus dem Begriff der ersten Ursache ziemlich schnell zu dem Schluss, dass es nur eine geben kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt zwei erste Ursachen haben, beide erste Ursachen, da müssen die eine Eigenschaft teilen, weil es sind ja beide erste Ursachen, und gleichzeitig müssen die noch eine zusätzliche Eigenschaft haben, die diese beide unterscheidet, weil die eine ist ja nicht die andere, zwei ja zwei. Das siehst du, dass also beide Ursachen zusammengesetzt sind aus zwei Dingen. Erste Ursache sein und unterscheiden sein von dieser anderen erste Ursache. Diese beide folgen nicht auseinander. Also die sind nicht notwendigerweise miteinander verknüpft. Aber wenn die notwendigerweise miteinander verknüpft wären, könnte man nicht zwei Ursachen haben. Das heißt, du brauchst noch ein drittes, das eigentlich in der jeweiligen Ursache diese beiden Eigenschaften zusammenhält. Aber dann ist diese erste Ursache nicht mehr die erste Ursache, weil sie dann abhängig ist von etwas, was diese zwei Eigenschaften zusammenhält. Und so sagt man, aha, der Begriff der ersten Ursache schließt ja schon ein, dass es nur eine gibt. Und ähnlich, was ich ja vorhin gesagt habe, mit, dass alles von dieser ersten Ursache abhängig ist, sagen wir, okay, wenn es eine Ursache gibt, die ist ja selbst nicht verursacht. Das heißt, dass was die hervorbringt, nur von dieser allerersten Ursache hervorgebracht ist. Also, wie ich ja vorhin gesagt habe, dieser kann keiner in die Quere kommen. Nicht noch eine zweite erste Ursache. Ich gebe zu, das sind ziemlich, ja, wie muss man sagen, formale Argumente. Aber Anselms Beweisgang zieht einen Wechsel auf so etwas. Indem er also sagt, okay, was du hier findest, ist völlig abhängig von was du dort findest. Und ich weiß, wie die Struktur dort ist, rein formal, weil es ja die höchste Wahrheit ist. Dort ist keine Unwahrheit, deshalb kann es hier auch nicht sein. Ja? Dann wird die Sache ganz ein bisschen kompliziert, weil dann an und für sich wäre, also das Argument war gesetzt, es gibt zwei Leute, die miteinander diskutieren, wo der eine sagt, ja, ich habe meine erste Ursache und der andere sagt, ja, ich habe meine erste Ursache. In dem, was ich vorhin gesagt habe, ist diese Situation ja ausgeschlossen, weil dann hätte man ja eine Situation, wo man zwei erste Ursachen hätte. Und wenn man es jetzt nur innerhalb der Sprache oder nur innerhalb der Belebungswelt von dieser, Erlebenswelt von dieser Leute sieht, dann hieß ja das eigentlich, dass diese beiden natürlich über zwei total verschiedene Welten miteinander sprechen würden. Weil das, was von dieser einen Ursache hervorgebracht wird, ist nicht durch die andere hervorgebracht. Okay. Wenn also in der nächsten Vorlesungsreise über Beweisgänge geht, dann werde ich also näher auf die Validität eines solches Beweises, wie ich das vorhin gegeben habe, eingehen. Also wir müssen festhalten, wenn jetzt Anselm am Ende des Kapitels sagt, du, das ist, ich krieg da kein, nichts dazwischen, das steht wie ein Haus, dann ist das wegen dieser formalen Bestimmungen, die ich herausgearbeitet habe. Okay, wenn wir jetzt, ich habe gesagt, jetzt ein kleines Problem, das hat Anselm ja selbst auch gesehen, wo ist dann jetzt, woher kommt jetzt das Unwahre? Weil die Kehrseite von dieser Argumentation ist, dass du jetzt gar nicht mehr von Unwahrheit reden kannst. Weil wenn jetzt in der Tat alles abhängig ist von dieser ersten Ursache, dann gibt es gar keine Unwahrheit. Und das werden wir jetzt in dem achten Kapitel sehen. Das achte Kapitel ist ein ziemlich kompliziertes Kapitel. Dort geht es über den Sprachgebrauch. Und er zeigt jetzt, wie dieser Sprachgebrauch funktioniert. Und dass, wenn wir nicht wissen, wie er funktioniert, man leicht stürzen kann. Und ich gehe jetzt nicht auf alle Beispiele ein, aber Sie sehen hier deutlich, dass Anselm ist der Grammatiker. Er ist sehr stark interessiert in, wie Sprache funktioniert. Also die Beispiele können in diese 10 ECTS-Tutorengruppe weiter untersucht werden. Da kann man so mal versuchen, ein Profil von Anselm als Semantikus oder Grammatikus zu machen. Ich greife nur ein Beispiel raus, das meines Erachtens am leichtesten zu verstehen ist. Nun, für Anselm ist zentral, dass er zeigt, dass ein und dieselbe Sache durch gegensätzliche Perspektiven betrachtet werden kann. Und deshalb spricht er in dem Titel dieses Kapitels von debere et non debere, pass auf, das sind ja gegensätzliche Dinge, posse et non posse, können und nicht können, das sind ja Gegensätze. Und diese Gegensätze, die beantworten an verschiedene Bedeutungen oder verschiedene Begriffe. Und das drückt er aus mit dem Terminus intellectio. Deshalb steht im Titel diversae intellectiones. Also der Titel heißt ja, über die verschiedenen Bedeutungen, das sind diese diversae intellectiones, von sollen und nicht sollen, von können und nicht können. Also er zeigt jetzt, also er geht richtig, greift er die Kuh bei den Hörnern. Er sagt, aha, wenn ich jetzt ein und derselbe Sache nicht nur verschiedentlich, indem ich sage, ja, sie ist grün, ja, nein, ich denke, sie ist gelb. Nein. Er geht, greift die Kuh bei den Hörnern. Sein und nicht sein. Also sollen, nicht sollen. Können, nicht können. Ob das von derselben Sache gesagt werden kann. Wenn das von derselben Sache gesagt werden kann und dass die Sache eigentlich nicht davon ergriffen ist, sondern dass das mit der Betrachtungsweise zu tun hat, dann kann ich sagen, okay, wenn es auch so ist, dass nach der eigenen Wesenheit die Dinge immer das sind, was sie sind, das haben wir in dem vorigen Kapitel gesehen, ist es dennoch möglich, diese eine Sache aus zwei verschiedenen Perspektiven zu betrachten und diese Perspektiven können sich ausschließen. Und da musst du also nicht sagen, ah, ich habe jetzt zwei verschiedene Perspektiven, sein und nicht sein, und deshalb gilt für diese Sache sein und nicht sein. Nein, das ist die Art und Weise, wie die Sprache einen Gegenstand zum Ausdruck bringt. Ja, das ist, was er hier versucht zu tun. Weil du dann leichter sagen kannst, okay, wenn ich nun auch gezeigt habe, dass nach der Wesenheit alle Dinge wahr sind, kannst du doch noch von Unwahrheit sprechen. Aber dann ist das auf dem Niveau der Intellektion, ist die Art und Weise, wie die Wirklichkeit verstanden wird. Okay. Ich nehme also ein Beispiel raus, das ist Nummer 3, der Schlag, Percussio. Und an diesem Beispiel kann man die Struktur der Argumentation gut sehen. Also, bei einem Schlag sind 3 Dinge involviert. Der Schlag, dasjenige, was den Schlag, dasjenige, was schlägt, also die aktive Seite, und dasjenige, was geschlagen wird, die passive Seite. Und der Schlag ist eigentlich genau in der Mitte zwischen das Passive und das Aktive. Er ist weder das Aktive, weder das Passive, sondern er kann eigentlich von diesen beiden Sachen betrachtet werden. Und eigentlich gehören diese beiden Sachen zu der Schlag, zum Schlag. Also beachte das, also das Passive und Aktive einander ausschließen. Weil aktiv ist nicht passiv und nicht passiv ist aktiv. Und hier zieht Anselm dann immediat ein wichtiger Schluss. Ein und derselbe Sachverhalt kann mit Recht semantisch auf 2 Arten betrachtet werden, die einander ausschließen. So kann es also sein, dass etwas aus der göttlichen Perspektive geschieht, wie es geschehen sollte und deshalb wahr ist, aber dass es gleichzeitig auch falsch getan wird, wenn es zum Beispiel von einer falschen Person ausgeführt wird. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sie haben eine schlechte Hausarbeit geschrieben und Sie müssen gestraft werden. Und jetzt kommen Sie mal in der Mensa, also Sie, und dann sitzt ein Kommiliton Ihnen gegenüber, und er steht auf und fängt an, sich zu verprügeln. Und dann sind sie ziemlich entsetzt und sagen ihm, was habe ich eigentlich getan? Und er sagt, ja, sie haben eine schlechte Hausarbeit geschrieben. Und deshalb müssen sie gestraft werden. Also, dass sie gestraft, ich habe das so formuliert, soll man sagen, weitergeholfen werden müssen, das ist in der Tat das, was getan werden sollte. Aber das müsste von mir geschehen und nicht von einer anderen Person. Also, dass sie da korrigiert werden, das ist gut und so sollte es auch sein. Aber sie sollte von dem Lehrer und nicht von einem anderen Schüler korrigiert werden. Verstehen Sie? Und so gibt es also etwas, was getan werden soll. Aber noch eine weitere Frage ist, wer tut jetzt das, was getan werden soll? Und so kannst du also von ein und derselben Sache sagen, ja, die müsste ausgeführt werden. Das ist die gute Seite. Aber sie ist von der falschen Person ausgeführt worden. Haben Sie eine Ahnung, was eigentlich dahinter steckt? Haben Sie eine Ahnung, was dahinter steckt? Bitte? Ja? Und was wäre jetzt ganz konkret? Ihnen also, ja, man könnte es auch noch so sagen, die, muss ich mal sagen, fast, also, kontradiktorische Sache, das, wir hatten ja vorhin gesagt, der Anselm ist ja Benediktiner, und eine Aufgabe der Benediktiner war ja die Meditatio, das war die Schrift also so zusammenfassen, dass man die, also wiederkäuen, dass man die auf den Punkt gebracht kriegt. Und was bleibt irgendwie immer zwischen den Zähnen hängen, wenn man versucht, das zu wiederkäuen, ist natürlich der Anfang der Schrift, wo gesagt wird, dass Gott die ganze Welt geschaffen hat, und dann kommst du fast am Ende, und dann wird Gott am Kreuz getötet. Und denkst du, hä? Warte, das kann doch gar nicht sein. Das ist ein totaler Widerspruch. Und wenn Sie jetzt dieses Kapitel lesen, dann kriegen Sie einen Hinweis darauf, weil dann werden solche Beispiele gegeben. Als Christus am Kreuz genagelt wurde, geschah das genau, wie es gemacht werden musste, wenn wir jemanden ans Kreuz schlagen müssten. Aber ist das jetzt eine gute Sache? Ja, also physisch gesehen war das eine gute Sache. Es hat ja geklappt. Aber eigentlich hätte es nicht vom Menschen ausgeführt werden sollen. Verstehen Sie? Also er versucht deshalb also er versucht also das, was eigentlich unverständlich ist, verständlich zu machen. Und er sagt, naja, ein und dieselbe Sache kann ja verschiedentlich betrachtet werden. Wie wenn man, ja, ich will nicht allzu viele Beispiele geben, dass Sie nachher sagen, ja, er hat das in der Vorlesung gesagt. Aber wenn man jemand gut erledigt, man kann sich ja bei der Gerichtsverhandlung nicht herausziehen und sagt, ja, ich habe es doch gut gemacht, oder? Er hat doch perfekt gemacht. Also Sie, dann würde der Richter sagen, das haben Sie in der Tat ganz gut gemacht. Aber Sie hätte es nicht tun sollen. Oder wenn ich sage, Ich lese gerade so ein Tagebuch von diesem Feldzug von der napoleonischen Armee von Moskau zurück. Also ich habe selten so etwas Erstaunliches gelesen, was da alles passiert ist. Aber da kam es ja auch vor, dass also Menschen aßen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, könnte man sich so verteidigen, ja, aber Tiere tun das doch auch. Also an und für sich, das Essen von Menschen, ja, an und für sich ist das natürlich nicht schlecht. Aber das Essen von Menschen durch einen Menschen, das ist schlecht. Das heißt, es ist nicht nur das Essen, das betrachtet werden muss, aber auch von wem. Also, man könnte sagen, Tiere müssen essen, also und Tiere müssen Fleisch essen, ich sag mal was. Insofern muss das getan werden. Wenn da also Leichen liegen, müssen die gegessen werden. Ja. Aber die Frage ist von wem? Ob das jetzt die Käfer tun? Oder die Menschen. Okay. So hat... Bitte? Bitte?
Eine Sache von jemand anders, das ist seine
Ja. Also nach der Sache betrachtet schon, aber nach die Perspektive von wem das jetzt ausgeführt werden sollte, nicht. Ja. Ja, ja, also, jetzt, man könnte die Frage auch so umformulieren, also der Anselm versucht jetzt eine Lösung auf ein Problem, das ich ja vorhin dargestellt habe, nicht mit diesem Menschenessen, sondern was ich vorhin dargestellt hatte. Und jetzt kann man sich fragen, okay, jetzt hat er dieses Problem gelöst, aber wo tauchen jetzt, wenn man diese Formulierung annimmt, erneut Schwierigkeiten auf? Jetzt müssen Sie wissen, der mittelalterliche Autor geht anders vor als der moderne Autor. Ein moderner Autor geht von einer Grundidee aus und versucht, alles aus dieser Grundidee abzuleiten. Mittelalterliche Autoren und auch eigentlich viele antike Autoren gehen genau umgekehrt vor. Die haben also ein Set an wichtigen Autoren, die stehen da im Schrank, und die haben gewisse Probleme. Und die nehmen ein Problem und versuchen, das zu lösen, mit Hilfe von diesen Autoritäten und eigene Überlegung. Und wenn das Problem gelöst ist, nehmen die das zweite Problem und versuchen, das zu lösen. Das heißt, die versuchen nicht erstmal sicherzustellen, dass das ganze Paket stimmig ist, sondern die gehen ganz stückweise vor. Und Ihre Frage wäre ja, was löst das jetzt? Weil letztendlich bleibt doch stehen, dass alles von dieser allerersten Ursache verursacht ist. Also auch die Tatsache, dass jemand es jetzt falsch tat. Und ich habe mich nämlich auch diese Gedanken gemacht. Aber es ist schon auffallend, dass der Anselm eigentlich da gar nicht drauf eingeht. Und man könnte sich die Sache eigentlich so vorstellen. Eins, wir haben ja gesehen, runtergekocht kann für Anselm Unwahrheit nur in der Art und Weise bestehen, wie der Mensch sich die Wirklichkeit zurechtlegt. Das heißt, in diese Opinio. Das haben wir ja gesehen in der letzten Sitzung, wo die Sinnesapparaten taten, was sie tun müsste, aber dass der Mensch das falsch einordnet. Und hier liegt eigentlich die Antwort auf Ihre Frage, wenn ich jetzt ad mentem Anselmi, also er sagt das nicht selbst, aber wenn ich so versuche, seine Spur weiterzusetzen und dann eine Antwort geben, könnte man so sagen, Gott hat denken Sie an ein Schachspiel, Gott hat also das Schachbrett und alle Schachstücken kreiert. Ja? Und der Mensch spielt mit diesen Schachstücken. Das heißt, es kommt quasi keine neue Wirklichkeit dazu, sondern diese Wirklichkeit kann in einer Art und Weise verschoben werden, sodass eigentlich kein Schach mehr gespielt wird. Das heißt, letztendlich wird alles gemacht, was gemacht werden muss. Nur wird es manchmal von der falschen Person gemacht. Nach der Sache betrachtet, macht das nichts aus. Also das, was gemacht werden muss, wird gemacht. Nur hat eine sich etwas angemaßen, was er eigentlich nicht tun sollte. Wie Gesetze, der Rektor käme hier und wir müssen den Tribut zahlen und Gesetze, ich wäre nicht hier und der Rektor kannte mich nicht. Jetzt muss jemand hier in der Vorlesung ihm quasi Tribut zahlen. Und das kann dann nicht ein Student sein, das muss dann ein Professor sein. Okay, ich bin jetzt nicht hier. Was tut man dann? Ja, man schaut, wer ist jetzt ein bisschen alt, wer ist ein bisschen kahl. Und der nimmt jetzt diese Rolle auf sich. Also der sagt dann zu Herr Schieber, guten Tag und herzlich willkommen und schauen Sie, was wir eine tolle Vorlesung haben und so. Und alles wird genau gemacht, also weil Herr Schieber weiß gar nicht, dass ich das nicht bin. Und also alles geht genau so, wie es gemacht werden muss. Wir können uns zeigen und der Rektor denkt, ja, was geht das hier doch gut. Das heißt, realitär, nach der Sache, ist alles gemacht, was gemacht werden muss. Dennoch hätte sie das eigentlich nicht tun können oder nicht tun sollen. Und das war jetzt eine intendierte Handlung. Aber Gesetz, sie verstehen die Sache nicht. Oder Gesetz hier, es käme, machen wir es noch dramatischer, dass jetzt der Bundespräsident hier reinkäme. Und der muss dann so begrüßt werden und einer von euch steht dann auf und begrüßt ihn. Dann wird natürlich auch wieder gemacht, was gemacht werden sollte. Aber diese Person kann vielleicht nachher gerügt werden, weil diese Person nicht eingesehen hat, dass er das eigentlich nicht tun sollte. Dass es eigentlich jemand anderem zukommt, den Bundespräsidenten zu begrüßen. Und als ich in der letzten Sitzung ihm gesagt habe, wie also nach der mittelalterlichen allgemeinen Auffassung eigentlich der freie Wille funktioniert, dann spielt das hier eine Rolle. Das heißt, der freie Wille ist eigentlich die Entscheidung, ob du jetzt diese Wirklichkeit, die wahr ist und insofern das Siegel von dieser ersten Ursache trägt, ob du die so nimmst, genau wie die genommen werden muss oder nicht. Weil letztendlich geht man davon aus, ich mache mal den Satz zu Ende, dass sie hätte verstehen müssen, dass sie nicht diejenige wäre, die diesem Bundespräsidenten guten Tag sagte. Bitte? Ja, sicherlich. Nee, das ist völlig deutlich, ja. Das ist total deutlich. Man muss aufpassen mit pauschalen Urteilen. Aber wenn Sie zum Beispiel die Schriften von Plato lesen oder auch von vielen mittelalterlichen Autoren, ich weiß nicht, bis wie lange das geht, also in der Zeit. Aber bei Platon sieht man immer, ja, man muss, bevor man philosophiert, erstmal die Götter ehren. Weil man muss vor allem nicht denken, dass man selbst gottartig ist, wenn man philosophiert. Und das ist auch bei all diesen mittelalterlichen Autoren. Deshalb, dass die keine großen Häuser aufbauen, aber immer, wo das philosophische Dach leckt, tropft, da werden die ein Problem lösen. Die werden nicht alles neu umschmeißen. Aber solche Überlegungen, also hätte man solche Überlegungen nicht, dann täte man also, als ob man selbst frei über seine Gedanken und über seine intellektuellen Kapazitäten verfüge. Also insofern stimmt das ja. Aber ja, in der christlichen Tradition ist das ja in eine ganz neue Geschichte eingepackt. Okay. Bitte? Also nein, also können Sie die, ich habe jetzt eine Antwort im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das die richtige, ob die Frage auf die Antwort auf Ihre Frage ist. Weshalb eigentlich? Die Kritik eigentlich, also die, die Sie wissen, dass das so evaluiert wurde, also dieses Geschehen, dass Christus sagt, dass diese, die das taten, nicht wussten, was sie taten. Und das ist eigentlich das gängige Muster. Das heißt, und jetzt kommen wir auf ein bisschen eine penible Sache. Und ich werde deshalb auch nicht in alle Details gehen. Aber nach der klassischen Auslegung der Schrift ist es so, dass diejenigen, die Christus am Kreuz genagelt hatten, nicht gesehen haben, stärker noch nicht sehen wollten, weil die hätten das sehen können, hätten die das Alte Testament richtig auf die Situation angewendet. Also dass diejenigen, die Christus am Kreuz geschlagen haben, nicht haben sehen wollen, dass er der Erlöser ist. Und deshalb wird gesagt, also die haben nicht gewusst oder nicht wissen wollen, dass sie eigentlich etwas taten, das sie nicht hätte tun sollen. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber ist das jetzt den Gottesplan in die Quere gekommen, dann ist wieder die klassische Antwort, nein, weil die Situation sah so aus, man hat das, entschuldige für diesen kleinen Exkurs, man hat das Alte Testament, also das fängt ja an mit Genesis, der Mensch ist aus dem Paradies geschmissen. Und jetzt fängt die neue Geschichte mit Gott an. Das heißt vor allem über Moses, die kriegen dann so Gesetze und dann muss der Weg zurückgefunden werden. Offensichtlich nach einer kleinen jüdischen Sekte, die dann später Christen wurde, hat das nicht geklappt. Und die sind der Meinung, dass Gott also jetzt die letzte Karte gezogen hat und seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Menschen nach unten geschickt hat, weil die Menschen es offensichtlich nicht sehen wollten, also was sie so im Alten Testament lesen konnte, das war zu viel dechiffriert, also Gott hat sich nicht direkt genug gezeigt, deshalb sind die Menschen nicht immediat wieder aufs Gute gekommen. Und dann hat der liebe Gott also den letzten Entschluss gefasst, um den Menschen wieder zurückzugewinnen. Er schickt also seinen eigenen Sohn, also das, was er selbst ist, in der Gestalt des Menschen, so dass der Mensch das jetzt dann doch endlich mal sehen würde. Und das wird dann so bis zum allerletzten durchgezogen, dass die Menschen das nicht sehen, zumindest bestimmte nicht, und dass dieser Gekreuzigte, das ist ja, wenn Sie die Briefe von Paulus lesen, die kurze Zusammenfassung des christlichen Glaubens, dass dieser Gekreuzigte aufersteht. Das gehört dazu. Dass also das, was der Mensch hat versucht tun zu wollen, dass ihm das eigentlich gar nicht geglückt ist, weil er ihn zwar getötet hat, Christus, aber ihm eigentlich nicht getötet hat. Und das heißt, jetzt hat, also ich sage einfach, was im Neuen Testament steht. Da hat sich ja verschiedentlich gezeigt, man hat all diese Wunder mit Kanaan und so, aber die Frage ist, ja, es gab ja mehrere, die so Wunder wirkten. Aber dieses eine Wunder aus dem Tod auferstehen, entschuldige, das war der Schlag. Und insofern, dass diese Blindheit von einer bestimmten Gruppe, diese Blindheit, die war eigentlich nach dem göttlichen Plan nötig, diese letzte Karte voll ausspielen zu können. Weil wenn er nicht gekreuzigt wäre, hätte er ja auch nicht aus dem Tod auferstehen können. Insofern stimmt nach dem, wo Gott den Menschen zurückgewinnen will, dieser Plan völlig. Also ich gebe die klassische Deutung. Nur sind natürlich diejenigen, die ihn gekreuzigt haben, also bis im allerletzten nicht gesehen haben, was eigentlich vorging, die haben natürlich ein kleines Problem. Ja. Das heißt, alles ist geschehen, wieder auf Ihre Frage zurück, alles ist geschehen, was geschehen musste. Aber ich meine, diejenigen, die ihm dann geleugnet haben, die hätten sich ja nachher noch bekehren können. Und Sie sehen auch, dass derjenige, der das am meisten geleugnet hatte, nachher also bekehrt wird. Das ist diese Bekehrung von Saulus in Paulus. Das ist ein bisschen so die Logik von diesem Geschehen. Und diese Logik versucht Anselm also vor allem in diesem Kapitel aufzugreifen. Also irgendwie so eine völlig kontradiktorische Wirklichkeit. Erstmal dort, bitte. Also ja, ich fühle mich selbst jetzt nicht ganz also happy, dass ich jetzt über Theologisches rede. Aber ich muss Ihnen wenn es jetzt über erste Ursache geht, das ist die Art und Weise, wie jetzt Philosophen versuchen, das, was Theologen in der Form einer Geschichte erzählen, also begrifflich zum Ausdruck zu bringen. Also eigentlich sind das zwei paar verschiedene Schuhe, die sich auch öfters gebissen haben, weil es gibt ja viele, die sagen, wenn Philosophen das versuchen zum Ausdruck zu bringen, das wird ihnen nie geschehen. Weil Philosophie ist eine menschliche Aktivität, die kann das nie zum Ausdruck bringen. Andererseits gibt es wieder wie Anselm, der sagt, ja, aber entschuldige, wir haben die Offenbarung gekriegt und wir haben die Vernunft gekriegt, die müssen in irgendeiner Weise zusammengehen. Und deshalb, dass der Anselm versucht, for better or for worse, das irgendwie denkerisch zum Ausdruck zu bringen. Bitte? Ja, aber man muss das ungefähr so sehen. Was ich auch tue, Gesetz, ich würde über eine Mauer wandern. Und was ich auch tue, wenn ich das ganz vorsichtig und eigentlich tun solle, wie ich es tun solle, oder wenn ich es unvorsichtig tue und von dieser Mauer abfalle, in beide Fällen tue ich genau das, was nach den Naturgesetzen gemacht werden muss. Das heißt, mein Fehler, dass ich von dieser Mauer abfalle, ist physisch gesprochen gar kein Fehler. Alles, was ich tue, passt eigentlich genau unter diese physikalischen Gesetze. Aber wenn Sie mir zum Beispiel vorhin gesagt haben, falle nicht von dieser Mauer, dann muss ich nicht von dieser Mauer fallen. Wenn Sie mir vorhin gesagt haben, falle jetzt mal von dieser Mauer, zeige mal, wie das geht, dann muss ich von dieser Mauer fallen. Das heißt, letztendlich diese Unwahrheit ist eine Sache, die eigentlich, wenn ihr auf die Wirklichkeit schaut, gar nicht zu sehen ist. Und ich muss Ihnen auch sagen, wenn Sie die Theodizee-Problematik, also weshalb gibt es überhaupt Böses in der Welt, in der antiken Literatur finden Sie das nicht. Das ist, weil die eigentlich davon ausgehen, dass alles geschieht genauso, wie es geschehen muss. Und ihre Aufgabe ist, diese Gesetze zu erkennen und sich einfach anzupassen. Und wenn sie sich nicht anpassen, werden sie genau zermahlen wie das Korn in einer Mühle. Ja, da werden sie zu Brot oder weiß ich nicht was, egal was, aber sie werden etwas anderes, als was sie waren. Genau nach den Gesetzen der Natur. Und erst, also mit dem, ja, jetzt ist es schwer zu sagen, ob das jetzt Folge oder Ursache ist, aber man kann zumindest feststellen, dass bei den christlichen Autoren eigentlich erst dass die merkwürdige Frage aufkommt, weshalb ist die Welt eigentlich nicht so, wie wir sie gerne hätten. Was natürlich eigentlich ehrlich gesagt eine ziemlich merkwürdige Frage ist. Weil man könnte sagen, ja, ich kann mir natürlich jedwede Welt ausdenken. Und dass man das tun kann, dann schauen Sie sich mal bei den antiken Autoren, zum Beispiel Epikur, der hervorhebt, okay, man kann sich jedwede Welt ausdenken. Es ist aber ziemlich dumm, das zu tun, weil da kriegst du nur Probleme. Und woher kommt es, dass man sich dann doch erlaubt, quasi eine Art von Welt also anzunehmen, die Maßstab ist für diese Welt und die quasi besser ist? Das Und dann nicht so wie bei Platon, wo du sagst, okay, die bessere Welt ist quasi die Ideenwelt, aber wo es eigentlich zwei Welten gibt, wo du dich für die gute oder für die schlechte entscheiden kannst. Also das ist eine ziemlich merkwürdige Konstruktion. Und deshalb, dass auch so ein Anselm ab und zu ein bisschen in Schleudern kommt. Und dann sehr froh ist, wenn er sagen kann, nein, nein, das haben wir jetzt mauerfest bewiesen. Weil dann zeigt sich, dass es vielleicht auf Anhieb merkwürdig aussieht, aber also vielleicht nicht so notwendigerweise ist. Jetzt habe ich getan, was ich vielleicht nicht tun sollte. Okay. Okay, dann am Ende noch dieses Kapitel gibt es noch ein weiteres Beispiel. Also Sie sehen hier gut, dass der Anselm fasziniert ist von solche Konstellationen. Weil dann gibt er ein Beispiel, wo er auf das Vermögen eingeht und er sagt, hey, da ist die Sprache auch eigentlich ganz verwirrend, weil da ist die Sprache ganz verwirrend und daraus zieht er dann den Schluss, dass eigentlich die normale Sprache sehr oft solche merkwürdige Figuren verwendet. Und das Beispiel gibt er dann das Können, also doppeldeutige Figuren. Als Beispiel gibt er dann das Können. Können deutet ja auf ein Vermögen. Aber die Frage ist, wo steckt jetzt das Vermögen und wird das auch immer zuerkannt realitär an dem, wo wir es sprachlich anzuerkennen? Wie wenn man zum Beispiel sagt, Hektor konnte von Achill besiegt werden. Also Subjekt ist Hektor, Verb ist konnte. Aber das besiegt werden können, das ist ja eigentlich ein Unvermögen. Und deshalb, wenn du sagst, Hektor konnte von Achill besiegt werden, dann liegt eigentlich das Vermögen bei Achill, nicht bei Hektor. Sehen Sie? Oder umgekehrt, Achill konnte von Hektor nicht besiegt werden. Hier wird das Unvermögen also mit Achill verbunden, obwohl das Unvermögen eigentlich bei Hektor liegt. Also, Anselm sagt, es ist sehr nützlich, sich mit solchen semantischen Dingen zu beschäftigen, damit du siehst, wie die Sprache funktioniert. Dass du nicht also sagen kannst, Achill oder Hektor konnte von Achill besiegt werden, Hektor Subjekt, Können Verb, also die Potenz liegt bei Hektor. Nein, das ist etwas, was die Sprache dir vorgibt, aber was tatsächlich nicht so ist. Okay, Anselm sagt, es ist sehr nützlich, sich mit solchen semantischen Fragen zu beschäftigen, um da keinen Fehler zu machen. Und das wird dann von dem Schüler zum Ausdruck gebracht, indem er sagt, das ist sehr utile, also nützlich. Und Anselm schließt dann, ganz lustig finde ich das, indem er sagt, recte putas. Also das hast du so gesagt, wie man es sagen sollte. Lese uns diese Stelle nochmal. Es kann also geschehen, dass der Natur nach ein Handeln oder Erleiden sein soll, welches im Hinblick auf den Handelnden oder den Erleidenden nicht sein soll, weil es weder jener tut, noch dieser erleiden soll. Das heißt, dass die Potenz eigentlich an der verschiedenen Seite liegt. Nicht von dem kann ich bestreiten. Oh, warte. Ich meine eigentlich diese Passus. Diese uneigentliche Redeweisung gibt es auch in Bezug auf Können und Unvermögen. Wenn es etwa heißt, Hektor konnte von Achill besiegt werden, und wenn es etwa heißt, Achill konnte nicht von Hektor besiegt werden. Das Können lag nämlich nicht in dem, der besiegt werden konnte, sondern in dem, der siegen konnte. Noch lag das Unvermögen in dem, der nicht besiegt werden konnte, sondern in dem, der nicht siegen konnte. Es gefällt mir, sagt jetzt der Schüler, was du sagst. Denn ich meine, dass es nützlich ist, utile dann im Lateinischen, dies einzusehen. Worauf Anselm sagt, zu Recht, also recte putas, zu Recht meinst du dies. Jetzt schaut man auf die Uhr. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Also, dann machen wir noch das Kapitel 9. Das können wir ja in 5 Minuten tun. Noch kurz durchhalten. Also Kapitel 9 ist das vorletzte Kapitel, wo es über die Orte der Wahrheit geht. Also das ist das Kapitel vor eigentlich, das Kapitel über die höchste Wahrheit. Und dann kommt die Definition von Wahrheit und die Definition von Justitia. Jetzt gehe ich nochmal auf die Struktur des Werkes ein. Das hört sich alles komplizierter an, als wie es eigentlich sein soll. Also, er ist ja mit der Enunciatio begonnen, mit einem Zeichen. Und dann ging es über die Dinge. Ja? Und dann haben wir gesehen, dass er sagt, ja, aber warte, die Zeichen sind ja eigentlich auch Dinge. Ja? Und jetzt kriegt man die umgekehrte Partie, dass die Dinge auch Zeichen sind. Das heißt, die Dinge als Zeichen, nicht also wie sie von dem Mensch in ein Zeichen ausgedruckt werden. Und in diesem Kapitel möchte er also zeigen, dass die Dinge auch sagen, zwischen Anführungszeichen, was sie sind. Auch wenn der Mensch etwas anderes über diese Dinge sagt. Und dann gibt er dieses Beispiel, ich gehe jetzt also ein bisschen schneller, steht, also Dinge sagen die Wahrheit. Also gibt es dann bestimmte Beispiele. Zum Beispiel, wenn jemand Kräuter sammelt, und es gibt ja giftige und nicht giftige Kräuter, und diese Person, der die Kräuter sammelt, der scheint also viel davon zu wissen, und sie möchte gerne auch Kräuter haben, und sie fragen ihn dann, welche Kräuter sind jetzt giftig und welche Kräuter sind nicht giftig. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie sie sich von dieser Person schulen lassen. Entweder sie hören zu, was er sagt, oder sie sehen zu, was er tut. Und wenn sie zuhören, was er sagt, dann gehen sie also aus von den Zeichen. Wenn sie jetzt zuschauen, was er tut, dann gehen sie aus von den Dingen und sie lassen den Dingen etwas sagen. Dieses Kapitel ging ja darüber, ob die Dinge auch Wahrheit sagen oder ob die Menschen nur Wahrheit über die Dinge sagen. Und in diesem Fall ist es ja deutlich, dass es klüger wäre, zu schauen, welche Kräuter diese Person für sich pflückt und isst. Das ist klüger, als wenn er ihnen sagt, nein, nein, die sind giftig und die nicht. Weil in dem letzten Fall können sie leicht betrogen werden. Aber in dem anderen Fall viel schwieriger. Das heißt, wir sind ja heute angefangen mit die Wahrheit in der Wesenheit der Dinge und wir haben ja gesehen, dass diese Essentia immer tut, was sie tun muss, weil die ja direkt verbunden ist mit der Essentia in der mit dem Wahrheit in der höchsten Wahrheit, dass deshalb die Dinge selbst immer sagen, was sie sind. Es gibt nur eine Instanz, die das veruntreut, und das sind die Menschen, die etwas über diese Dinge sagen. Wie wenn sie ein Auto kaufen, einen Gebrauchtwagen, und der Verkaufshändler sagt, nein, das ist ein tolles Auto, keine Probleme, es funktioniert hervorragend, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Es sind Worte. Und dann kaufen sie das Auto und dann fangen sie an damit zu fahren und dann zeigt sich, ob das stimmt oder nicht. Sie hätten auch vorher sagen können, nein, bitte reden Sie jetzt nicht, ich will keine Zeit vergeuden, geben Sie mir den Schlüssel und ich mache eine Probefahrt. Und dann lassen sie quasi das Auto selbst sagen, was es wert ist. Verstehen Sie das? Da braucht also nicht viel. Ich habe mir ja gesagt, das ist ein kurzes Kapitel. Hier sieht man also erneut, was man sagen könnte, den Empirismus. Das heißt, die Dinge sagen eher ihre Wahrheit als das menschliche Sprechen über die Dinge. Das heißt, man kann die Dinge mehr vertrauen, als das Sprechen der Menschen über die Dinge. Das heißt, wenn du wahr sprechen willst, dann musst du dich in deinem Sprechen auf die Wahrheit der Dinge richte. Also du musst also die Wahrheit des Sprechens nicht in die Sprache suchen, sondern in die Dinge, die du in der Sprache zum Ausdruck bringst. Die Wahrheit des Sprechens ist die Wahrheit der Dinge. Ja? Ja, aber dann stirbt er, deshalb muss man immer ein bisschen warten. Ne? Ja? Aber ich meine, was ist die Alternative? Ihm nur auf das Wort zu glauben, das ist schwieriger. Ne? In diesem Sinne sehen wir uns wieder nächste Woche.